Freue mich, in dieser Stadt zu sein, in Ratzeburg heute Morgen. Die Fahrt hierher hat ja schon einen touristischen Eigenwert. Und das bei diesem herrlichen Wetter, mitten im Frühling, bei den Rapsfeldern, die es ja in diesem Jahr wieder in Hülle und Fülle gibt. Wunderbar. Und dann am Muttertag heute, das Herz ist sicher allen Müttern gewidmet. Ja, in welcher Zeit leben wir? 8. Mai, Muttertag, Frühling, wir haben es ja schön und gut. Aber ich bin in den letzten Monaten, schon letztes Jahr, immer wieder gefragt worden, in welcher Zeit leben wir eigentlich? Da nimmt die Corona-Zeit kein Ende, hält an. Wir freuen uns ja, dass es jetzt sich etwas lockert und wieder mehr möglich ist. Aber dann die Häufung von Naturkatastrophen, im letzten Jahr die schreckliche Flutkatastrophe, dann der aktuelle Ukraine-Krieg, die Verfolgung von Christen, der Zerfall christlicher Werte in unserer Gesellschaft, die spürbare Säkularisierung, das hat sich seltsam negativ angefühlt und fühlt sich auch immer wieder an, wenn wir nicht gerade in solche Tage wie heute eintauchen können und diese Dinge auch mal etwas vergessen können. In welcher Zeit leben wir eigentlich? Eine Frage von Christen und Menschen, die in der Luft liegt und die mir auch so gestellt wurde und die mich beschäftigt und wo ich dachte, ja, wir müssen wissen, in welcher Zeit wir leben. Habt ihr das auch schon erlebt, wenn man die Uhr vergessen hat? Man fühlt sich völlig daneben. Man hat keine Peilung, wie viel Uhr ist, habe ich einen Termin verpasst? Und wenn dann der Arzt anruft, wo sind Sie? Oder die Werkstatt oder sonst ein Termin plötzlich vergessen ist? Wir sind auf die Uhr angewiesen, um zu wissen, in welcher Zeit wir leben, damit wir up to date sind. Die Frage ist wichtig, auch von der Bibel her. Es gibt viele Bibelstellen, die beschreiben, in welcher Zeit wir leben. Und diese wollen uns helfen, dass wir genau in dieser Zeit, in der wir leben, auch zurechtkommen. Dass wir als Christen und als Gemeinschaften unseren Auftrag up to date leben können und die Menschen nicht die Zeit verpeilen bzw. ihr Leben verpassen. Nur so können wir, wie auch unser Präses des Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, Steffen Kern, formuliert hat, Hoffnungsbewegung sein, wenn wir wissen, in welcher Zeit wir leben. Und dafür 4 Zeitansagen. Es ist höchste Zeit, denn es ist die beste Zeit. Hier sehen wir eine Sanduhr. Jesus ist auf einer Hochzeit. Die Hochzeit im Leben in Kana, die besucht er. Die besucht er, wenn Mann und Frau die von Gott gestiftete Ehe eingehen, dann ist Hochzeit. Und was macht Jesus? Er feiert mit. Und als der Wein knapp wird, macht er aus Wasser Wein. So lesen wir in Johannes 2. Er nimmt die 6 leeren Krüge von den Waschungen nach dem Gesetz, 120 Liter, ist also eine ganze Menge, lässt sie mit Wasser füllen und verwandelt dieses Wasser in Wein. Und Wein war schon damals das Freudengetränk und Ausdruck dafür, wenn es einmal Wein in Hülle und Fülle geben wird, dann ist das das Zeichen, jetzt ist Heilszeit. Denn in 1. Mose 49 hat der Stamm Juda den Segen mitbekommen, dass Wein in Hülle und Fülle sein wird, wenn Gott diesen Stamm an sein Ziel geführt hat. Dann wird man Kleider in Wein waschen, so das Bild. Und als dann auf der Hochzeit zu Kanaan plötzlich so viel Wein vorhanden ist, war allen klar, jetzt ist Heilszeit. Der Heiland ist da, Jesus Christus. Er hat das Gesetz, das mit seinen Forderungen gegen uns war, erfüllt, indem er die Forderungen mit seinem Leben am Kreuz bezahlt hat. Und der Apostel Paulus beschreibt das so, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Deswegen die Sanduhr. Als das letzte Sandkorn auf Gottes Sanduhr durchgefallen ist, sagt Gott der Vater zu seinem Sohn, Jesus, jetzt geh du auf die Erde und erfülle alle unsere Zusagen, die wir den Menschen gemacht haben. Die Welt mit Gott zu versöhnen, die Schuld der Menschen zu bezahlen, den Tod zu besiegen. Allein so wird Friede und Shalom sein. Und am Kreuz von Golgatha, da rief Jesus aus, es ist vollbracht, ja, das Heil, das Leben, der Shalom. Und damit ist bei Gott der Höchststand aller Zeiten erreicht. Darum höchste Zeit, mehr als das, was Jesus uns schenkt, kommt nicht. Johannes der Täufer, der Jesus vorausging, sagte, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und Jesus sagt, es ist jetzt mit mir mitten unter euch und verweist damit auf sich selbst. Auch die Bezeichnung Endzeit, die wir ja manchmal gebrauchen und hören, sagt nichts anderes. Endzeit ist eben nicht die Zeit kurz vor dem Ende und Weltuntergang, sondern Endzeit ist die Zeit, seitdem Jesus alles, was unsere Zeit ausmacht und die Schlagzeilen in unseren Medien bestimmt, all das Böse, das Leid, der Tod, die Not, Unrecht, Schuld, ja sogar die Hölle, all das hat Jesus durch sein Leiden und Sterben und seine Auferstehung besiegt und so schon ans Ende gebracht. Es ist zwar noch da, aber schon besiegt. Also, Endzeit ist eine Hoffnungsperspektive. Diese Dinge gibt es noch, aber wir leben schon davon, dass sie auf Dauer kein Recht und keinen Bestand mehr haben. Ein anderes Bild ist die aufgehende Sonne, das Paulus in Römer 13 uns vor Augen malt und das wir jeden Morgen erleben können. Wir leben oft in einer Weltuntergangsstimmung. Alles wird schlechter, schlimmer, schrecklicher und das Ende ist doch bald da. So fühlt sich das oft an und so jammern wir in ein Loch hinein. Nicht ganz falsch, aber ist das das Ziel und die Perspektive von uns Christen? Abenddämmerung und Morgendämmerung unterscheiden sich ja von der Lichtintensität nicht spürbar und erkennbar. Entscheidend ist die Morgendämmerung, geh dem Tag entgegen. Und das ist das Bild, wie wir als Christen diese Welt und Zeit sehen und verstehen. Es gibt viel Dunkles, Schreckliches, Schlimmes, Zerstörendes. Das Leid, die Not, der Schrecken in dieser Welt und in unserem Leben. Aber Gott selbst in Jesus Christus war schon da und hat sein Licht in die Welt gebracht und alle dunklen Mächte so besiegt, dass sie sein Licht nicht mehr auslöschen können. Im Gegenteil, sein Auferstehungslicht ist die aufgehende Sonne und erleuchtet die dunkelste Not und durchleuchtet die dunkelste Mauer, ja sogar den Tod, sodass auch dieser der Eingang zum ewigen Leben bei Jesus im Himmel sein wird. Und hier liegt der Grund der Hoffnung, die wirklich niemals stirbt. Habt ihr gewusst, dass wir biblisch also in den besten Zeiten leben? Gottes gute Schöpfung erleben wir und genießen sie, so wie heute an diesem Tag, wenn wir nachher vielleicht einen Spaziergang machen. Oder am See sitzen oder sonst etwas Schönes und Gutes unternehmen. Gleichzeitig gilt schon die volle Erlösung durch Jesus. Er hat alles vollbracht. Und wir erleben heute schon die innige Gemeinschaft mit Gott im Glauben an Jesus durch den Heiligen Geist. Und als solch eine Gemeinschaft himmlischer Menschen sind wir heute beieinander und feiern schon den Himmel mitten hier in Ratzeburg im Leben einer neuen Woche und in dem, was uns widerfährt. Und diese Freude, die wollen wir widerspiegeln. Diese gute Nachricht wollen wir den Menschen weitergeben. Zu einem Leben von solch neuer Qualität, wie wir es in der Einleitung gehört haben, in Glaube, Liebe und Hoffnung, wollen wir die Menschen einladen und dieses mit ihnen und in der Gegenwart des dreieinigen Gottes feiern und in Gemeinschaft erleben und gestalten. Und darum gilt auch das Zweite. Es ist brisante Zeit. Hier der Timer, eine Uhr, die rückwärts läuft. Ja, die Zeit, die läuft. Aber welche Zeit? Die Zeit, in der wir leben, ist in der Tat nicht nur schön. Die Negativschlagzeilen verfolgen uns. Jesus selbst beschreibt auch unsere Zeit mit bestimmten Kennzeichen. Davon lesen wir in Matthäus 26, in der Abschiedsrede, in der Endzeitrede Jesu, ab Vers 7. Und an welchen Zeichen erkennen wir, dass du wiederkommst und das Ende der Welt bevorsteht? So fragen die Jünger Jesus. Und er antwortet, passt auf, dass euch niemand in die Irre führt. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und behaupten, ich bin der Christus. Damit werden sie viele Menschen in die Irre führen. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Passt auf, dass ihr nicht erschreckt. Denn das muss so geschehen. Aber das ist noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Reich das andere angreifen. An vielen Orten wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Doch das alles ist erst der Anfang der Geburtswehen. Jesus wischt also das Leid und die Schrecken dieser Welt nicht mit frommen Worten einfach nur so vom Tisch. Nein, er nennt sie beim Namen, mehr als uns angenehm ist. Nicht um uns Angst zu machen. Nein, er will uns damit vor frommen Illusionen schützen, dass die Welt immer besser werde und will unsere Hoffnung darin bestärken, dass diese Welt trotzdem, ja gerade darin, die Hoffnung gerade darin hält und trägt. Im Gegenteil, Jesus sagt ja, fürchte dich nicht, es kommt noch dicker. Er will uns also stark machen für die Zukunft in seinem Namen, im Vertrauen zu ihm. Und damit macht Jesus deutlich, diese Welt, so schön sie sein kann und wir sie auch heute genießen, ist in ihrem Grundzustand nicht mehr zu reparieren. Der Himmel besteht also nicht darin, dass diese Welt repariert wird. Nein, Gott erhält die Welt so lange, bis er eine neue Welt schaffen wird. Und deswegen sagt Jesus, wundert euch nicht, wenn das alles geschieht. Das ist leider Gottes aufgrund der Bosheit der Menschen und des Zerfalls dieser Welt seit dem Sündenfall normal, dass sich diese Welt zerlegt. Ihr sollt aber auch wissen, und da fügt Jesus Hoffnungslichter hinzu, was auch geschieht, der ganzen Welt wird und soll das Evangelium verkündigt werden, dass Gott diese Welt liebt, dass er die Menschen errettet und dass er eine neue Welt schaffen wird. Und er fügt hinzu, es sind Vorboten und Erinnerungszeichen dafür, was wir erleben, dass diese Welt eben auch nicht ewig andauert. Auch nicht die schlechten Dinge, das Leid, sondern dass ich auf diese Welt wiederkommen werde, Gericht halten und Gerechtigkeit und eine neue Welt schaffen werde, wo auch die zur Geltung kommen, die jetzt Unrecht leiden. Und wo die, die jetzt Unrecht tun, zur Verantwortung gezogen werden. So schafft Gott Gerechtigkeit in Zukunft. Und damit verknüpft Jesus folgenden Auftrag. Er sagt, wir haben den Schöpfungsauftrag Gottes. Diese Welt zu bebauen, zu bewahren und umweltbewusst darin zu leben und zu handeln. Das ist unser Auftrag, auch als Christen. Denn Gott steht in Treue zu dieser Welt und erhält sie, bis die neue kommt. Und gleichzeitig haben wir in dieser Welt den Missionsauftrag, den Vater Jesu Christi als den besten und einzigartigen Gott bekannt zu machen, Menschen zu Jüngern von Jesus zu machen, das heißt, sie in die Lebensbeziehung zu Jesus zu führen, damit auch sie an der Rettung und dem Heil, das Jesus schenkt, Anteil bekommen. Und Jesus schenkt uns und gibt uns den Lebensauftrag. Ich lebe und ihr sollt auch leben, so sagt er in Johannes 14. Und so lesen wir in Römer 13, ihr wisst doch, dass jetzt die Stunde schlägt. Es ist höchste Zeit, das lesen wir übrigens in der Bibel selber, höchste Zeit für euch, aus dem Schlaf aufzuwachen. Denn unsere Rettung ist näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Die Nacht geht zu Ende, Morgendämmerung, der Tag bricht schon an. Lasst uns alles ablegen, was die Finsternis mit sich bringt. Lasst uns stattdessen die Waffen anlegen, die das Licht verleiht. Jetzt wollen wir im Licht des Tages ein einwandfreies Leben führen, ohne Ess- und Trinkgelage, ohne sexuelle Maßlosigkeit und Orgien, ohne Streit und Eifersucht. Nein, zieht Jesus Christus den Herrn an wie ein neues Gewand. Das ist unser Lebensauftrag, das Leben schon mit Jesus neu und sinnvoll zu gestalten. Menschen also in ein neues Leben mit Jesus hineinbegleiten, das Leben als lebenswert zu schützen und zu gestalten, gemäß dem Menschenbild, das uns die Bibel gibt, und der Ebenbildlichkeit, die Gott uns schenkt, und der göttlichen Würde, die wir an uns tragen. Und das im Sinne einer ärztlichen Ethik. Ein Arzt kann seine Patienten nicht vor dem Sterben bewahren. Aber er kann sie gut behandeln, dass sie ein vom Tod bedrohtes Leben gesund erleben können. So ist der Lebensauftrag in dieser Welt von Jesus, dass wir unser Leben mit ihm gestalten und das Beste daraus machen. Und dafür gibt uns Gott ein Buch mit, das die Bibel als Lebensbuch. Das heißt, es ist Missionszeit, Gnadenzeit. Menschen sollen Jesus kennenlernen und seine Liebe erfahren. Es ist auch Gemeindezeit. Die Gemeinde ist in die Welt gesandt, dass Jesus unter den Menschen bekannt wird und sie in die Nachfolge gerufen werden. Bill Heibels, ein Gründer der Willow Creek Gemeinde in Amerika, der hat es so formuliert, die Ortsgemeinde, die Gemeinschaft Ratzeburg, ist die Hoffnung der Welt. Gemeinde und Mission sind also die Hoffnungszeichen für Menschen, die keine Hoffnung haben. Denn auch wenn Gott die Welt mit sich versöhnt hat, wissen es ja viele Menschen noch gar nicht und leben ein Leben ohne Gott. Jesus will jeden einzelnen von den Menschen in diese persönliche Beziehung mit ihm hinein lieben und ziehen. Und das soll und darf schon jetzt geschehen, mit uns und durch uns. Damit alle, die an ihn glauben, so heißt es in Johannes 3, Vers 16, das ewige Leben haben. Damit wird auch jeder Mensch in die persönliche Entscheidung hineingeführt, wie wir es auch in der Einleitung schon gehört haben, sich an Jesus festzumachen oder auch nicht. Eigentlich unvorstellbar, dass Menschen an diesem Glück, das Jesus ihnen mit dem Kapital des ewigen Lebens bereitlegt, vorbeigehen und sich dem entziehen. Wir können nicht darüber befinden, wo Menschen stehen und wie sie zu Jesus sich verhalten. Aber es gibt die unmögliche Möglichkeit, wie ein Theologe dies genannt hat, dass Menschen auch verloren gehen können. Und darum wollen wir ihnen die gute Nachricht von der Rettung in Jesus und dem vollen Heil bei Jesus weitersagen. sehen und leben wir diesen unseren Auftrag? Was motiviert uns dazu oder bremst uns vielleicht auch aus? Darum das Dritte. Es ist eine herausfordernde Zeit. Hier steht die Uhr 5:12. Auch das verschweigt die Bibel nicht. Sowohl Jesus in den Endzeitreden der Evangelien als auch der Apostel Paulus in den Briefen des Neuen Testaments sprechen davon, dass das Böse in der Welt überhand nehmen wird, bis es sich selbst anbiedert und damit auch ans Ende bringt. So lesen wir im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2. Lasst euch durch nichts und niemand täuschen, denn zuerst muss es noch zur Auflehnung gegen Gott kommen. Dann erscheint auch jener Mensch, der alle Gesetzlosigkeit in sich vereint und der umkommen muss. Er lehnt sich gegen alles auf und erhebt sich über alles, was man Gott oder Heiligtum nennt. Mehr noch, er nimmt sogar Platz im Tempel Gottes und gibt sich selbst als Gott aus. Erinnert ihr euch nicht daran? Ich habe euch das schon angekündigt, als ich bei euch war. Und jetzt wissen wir auch, was diesen Menschen noch zurückhält. Denn er soll erst zur festgesetzten Zeit erscheinen. Allerdings ist die geheime Macht der Gesetzlosigkeit schon am Werk. Es muss nur noch derjenige, der sie bisher zurückhält, aus dem Weg geräumt werden. Dann wird der Gesetzlose ganz offen erscheinen. Aber der Herr Jesus wird ihn töten durch einen Hauch seines Mundes. Und dazu noch aus 1. Petrusbrief: Bewahrt einen klaren Kopf, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift wie ein brüllender Löwe umher. Er sucht jemanden, den er verschlingen kann. Leistet ihm Widerstand, indem ihr am Glauben festhaltet. Ihr wisst, dass eure Brüder und Schwestern in dieser Welt die gleichen Leiden ertragen müssen. Und in Offenbarung 12 lesen wir: Aber wehe euch, Land und Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und er ist rasend vor Wut. Er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Ihr Lieben, weil Jesus am Kreuz und mit seiner Auferstehung das Böse und auch den Bösen, den Satan, den Teufel, der personifiziert hinter allem Bösen steht, schon besiegt hat. Darum weiß dieser Böse, dass er nur noch wenig Zeit hat und legt los, zu toben, zu verführen und ans Ende zu bringen. Deswegen steigert und konzentriert sich das Böse in dem Antichristlichen immer mehr. Und antichristlich meint vom Griechischen her einmal nach Jesus Christus und auch gegen Jesus Christus. Und das erklärt auch, warum unser christliches Abendland mit seinen christlichen Traditionen so in den Hintergrund tritt. Ihr Lieben, solche Dinge beschreibt das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, die der altgediente Apostel und Jünger Johannes mitten in der römischen Gefangenschaft und auf der einsamen Insel Patmos, als es ihm ans eigene Leben geht, bekommt. Mitten im Wüten und Toben der damaligen Christenverfolgung geht über ihm der Himmel auf. Extra für ihn und für diese Zeit, in der sich Menschen fragen: Wir glauben an Jesus und sehen nichts davon. Wir glauben an Jesus und es geht uns noch schlechter und es wird alles schlimmer. Und in diesem Moment öffnet Jesus dem Johannes den Himmel gewissermaßen als Zugabe. Jesus hat ja schon alles vollbracht und war wieder zurück zu seinem Vater in den Himmel gegangen und sitzt jetzt auf dem Thron. Und dann sagt er: Die Menschen, die tun sich so schwer auf der Erde, jetzt mache ich nochmal den Himmel auf. Und zeigt ihm ein Vierfaches. Nämlich erstens, Jesus ist Sieger und sitzt auf dem Thron. Das will das letzte Buch der Bibel uns ins Stammbuch schreiben. Aber auch das Zweite, das grausame Wüten des Bösen, nimmt nicht ab, sondern zu. Dazu, Jesus besiegt das Böse und hält Gericht. Und schließlich das Vierte, Jesus sorgt für seine Gemeinde und bringt sie zum Ziel. So gesehen ist die Offenbarung ein Hoffnungsbuch. Und es lohnt sich, diese zu lesen. Martin Luther meinte sogar, man müsse sie täglich durchlesen. Diese Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, hilft uns, dass wir uns an den Zusagen und den Verheißungen Gottes für die Welt und seine Gemeinde festmachen, daran klammern. Gerade dann, wenn wir auch als Christen immer mehr spüren, dass wir in der Minderheit sind, aber eben darin nicht unterlegen sind, weil wir einen großen, ja den größten Herrn haben, Jesus Christus. Die Mächte der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Das hat Jesus schon zu seinen Jüngern hier auf dieser Erde gesagt. Der Altpräses des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, Christoph Morgner, hat es mal so formuliert. Um uns her ist ein Flächenbrand der Resignation. Am laufenden Band werden Schäden in der Gesellschaft, in der Kirche und in der Gemeinschaftsbewegung aufgelistet. Aber wir wollen dabei nicht stehen bleiben. Wir wollen vom Flächenbrand der Resignation zur Perspektive des Glaubens kommen. Wo Jesus entdeckt wird, da gibt's Hoffnung. Da kommt muntere Bewegung in müde Gestalten. Das ist die Perspektive der Hoffnung. Wie bei jenem Missionar, von dem die Einheimischen sagten, als er das Grab für seinen eigenen Sohn schaufeln musste und dabei freundlich in die Gesichter schaute, er schaut durch den Horizont. Durch das hindurch, was er gerade tun muss, ein Grab schaufeln, schaut er zum Himmel, in die Ewigkeit, in das Leben. Und damit, ihr Lieben, gilt auch das Vierte. Es kommt die schönste Zeit. Die Sonnenuhr. Ja, das ist so, denn Jesus kommt wieder und wir werden zu Jesus heimgehen und bei ihm sein alle Zeit. Und dann, wenn Jesus wie in Matthäus 25 angekündigt zu uns sprechen wird, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit Erschaffung der Welt für euch vorbereitet war. So weit reichen Gottes Gedanken, weit vor uns bis weit über uns hinaus. Das ist das Ziel der Hoffnung. Haben wir das im Blick? Auch als Gemeinschaft in unserer Sendung an die Menschen, das Schönste kommt noch, wir haben das größte Glück vor uns. Welche Bedeutung hat das für unser Leben? Wir müssen nicht alles erreichen, wenn das Schönste noch kommt. Wir müssen nicht alles in dieses Leben hineinpacken. Wir müssen auch nicht an dem Geschaffenen kleben und hängen. Und die Angst vor dem Schrecken und vor dem Sterben darf kleiner werden. Denn das Größte und Schönste kommt uns immer näher entgegen. Und die Sehnsucht nach dem Himmel darf größer werden. Und auch realistischer werden, rechnen wir damit. Die Vorfreude darauf erleben wir jetzt. Jetzt in der persönlichen Beziehung mit Jesus. Im regelmäßigen Hören auf sein Wort und im Lesen in der Bibel. Hier kommt uns in Ewigkeit entgegen. Beim Abendmahl am Tisch des Herrn sind wir innig mit Jesus verbunden. In Zeit und Ewigkeit und in der Gemeinschaft der Kinder Gottes, so wie wir hier zusammen sind und mit Jesus drin, Jesus mittendrin dabei, erleben wir den Himmel auf Erden. Hoffnung heißt, wie auch Präses Kern sagte, ein Seil spannen von Jesus bis in den Himmel. Und jetzt machen wir uns daran fest und hangeln uns durchs Leben. Gehalten an diesem Seil, das Jesus gespannt hat und das uns sicher am Ziel ankommen lässt. Doch es ist höchste Zeit. Denn es ist die beste Zeit. Die Welt ist versöhnt. Als Christen wollen wir fröhliche Menschen mit einer positiven Jesus-Perspektive sein. Es ist brisante Zeit. Alle Menschen sollen Jesus kennenlernen. Darum wollen wir Jesus im Alltag bekannt machen und die Menschen zu ihm führen. Es ist eine herausfordernde Zeit. Das Böse wird überhand nehmen. Darum wollen wir uns an Jesus festmachen und seinem Wort vertrauen. Und es kommt die schönste Zeit. Der Himmel erwartet uns. Darum haben wir schon heute bei Jesus unser Zuhause und wollen zielorientiert leben. Lasst uns dem fröhlich zustimmen, so wie es Paulus im Philipperbrief formuliert hat. Ich bin ganz sicher, der das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch zum Ziel bringen, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Dieser Glaube an Jesus macht uns für unser Leben und diese Welt hoffnungsvoll und darum auch getrost, mutig und stark. In Jesu Namen. Amen.